Sami, warst du am Mittwoch da? Ich weiß es gar nicht mehr. Nett. Dann lass dir es von anderen erzählen, was ich da geredet habe. Ja, ich begrüße euch zu diesem Endzeitklima. Es ist recht heiß heute. Ich möchte auch nur kurz beten. Ja, Herr Jesus, wir wissen, dass du die Welt in deiner Hand hältst. Ob eisige Kälte oder Gluthitze, auch das Klima liegt in deiner Hand, Herr. Und auch das geistliche Barometer von jedem Einzelnen von uns kennst du. Auch das Barometer jeder Gemeinde, jeder Versammlung, die dich preist, kennst du. Und du kennst auch das Barometer der Welt, Herr, wie geistlich tief sie sind. So möchtest du uns heute Ehrfurcht ins Herz geben, Herr, dass wir deine Heiligkeit erkennen. Amen. Wir kommen heute Morgen zu den Kapiteln 15 und 16 in der Offenbarung. Heute steht die Stunde ganz unter sieben Schalen. Sieben goldene Schalen. Die Zahl 7, gerade in der Offenbarung, ist es eine immer wiederkehrende Zahl. Sieben Siegel, sieben Posaunen, sieben Schalen, sieben Hintergrundprophetien. Siebenmal sagt der Herr, was ist oder zu tun ist, um Glückseligkeit zu erfahren. Die Zahl 7 hat in der biblischen Sprache die Bedeutung der Vollständigkeit, der Vollkommenheit. Ich komme mal gleich zum Ende der Predigt. Da kommt was ganz Erbauliches, damit wir erkennen, was der Herr Jesus an uns getan hat und dass der Zweck seiner Versammlung, seiner Kirche ist, dass wir dort Heilung erfahren. So, bleibt wach, sagt es mal deinem Nachbar, deinem Nebensitzer, bleib wach bis zum Ende. Ja, nicht schlafen, genau, das haben wir auch gedacht. Gut, dann lese ich mal Kapitel 15, die Verse 1 bis 4. Und bitte denkt daran, wir sind immer noch in diesem Hintergrund, in der Hintergrundprophetie Nummer 5, die uns was erklären soll. Also Vers 1. Und ich sah ein anderes Zeichen in den Himmeln, groß und wunderbar. Sieben Engel, die sieben Plagen hatten, die letzten, denn in ihnen ist der Grimm Gottes vollendet. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt. Und ich sah die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen. Und sie hatten Harfen Gottes. Und sie singen das Lied Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott, Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig deine Wege, o König der Nationen. Wer sollte nicht dich, Herr, fürchten und deinen Namen verherrlichen, denn du allein bist heilig. Denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Achtet darauf, dass in diesem Kapitel 15 diese Dinge oder einige Dinge wie die goldenen Schalen, das gläserne Meer, das Lied Mose, das Lied des Lammes, das Zeugnis, also die Gesetzestafeln, in Verbindung mit dem Tempel und dem Gottesdienst zu sehen sind. Und dieses Zeichen in Vers 1, das so groß und so wunderbar ist, sind diese sieben goldenen Schalen. Ich lese dazu weiter in den Versen 5 bis 7 aus diesem Kapitel. Und nach diesem sah ich, und der Tempel der Hütte des Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet. Und die sieben Engel, die die sieben Plagen hatten, kamen aus dem Tempel hervor, angetan mit reinem, glänzenden Leinen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Und eines von den vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen, voll des Grimmes Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir müssen kurz zurückgehen in die Geschichte Mose, wie Gott, Mose und dem Volk Israel begegnete. Im 2. Mose 24 lesen wir, dass sich nur einzelne von Gott ausgesuchte Menschen ihm nahen konnten. Für das Volk war Gott nicht einfach mal so lässig zugänglich. Da lesen wir mal 2. Mose 24, 1 und der Vers 2. Und der Herr sprach zu Mose: Steig zum Herrn herauf, du und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israel, und betet von Ferne an. Aber Mose allein soll zum Herrn herantreten. Sie aber dürfen nicht herantreten, und das Volk soll nicht mit ihm heraufsteigen. Mose bekam dann den Auftrag in 2. Mose 25 in den Versen 8 und 9, ja, ein Heiligtum zu machen, eine Begegnungsstätte nach der Originalhütte im Himmel, die er sehen durfte. Das ist gerade diese Hütte, von der wir in der Offenbarung 15 gerade gelesen haben. Sie war konzipiert wie ein Zelt, das man schnell zusammenlegen konnte zum Weiternehmen, zum Transportieren, zum Mitnehmen. Dort konnte dann der gefallene Mensch, der sich ja immer wieder in Sünde verstrickt, ein Opfer geben, um die Schuld zuzudecken. Der Sünder legte dazu erst seine Hand auf den Kopf des Opfertieres, um die Schuld symbolisch zu übertragen. Und danach wurde ja das Tier geschlachtet. Und dazu braucht es nun Schalen. Diese wurde unter das Opfertier gehalten und ja, so das Blut aufgefangen. So liest man es im 2. Mose 24, die Verse 5 und 6. Und er sandte Jünglinge der Kinder Israel hin, und sie opferten Brandopfer und schlachteten Friedensopfer von Stieren dem Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat es in Schalen, und die Hälfte des Blutes sprengte er an den Altar. Und weiter in 3. Mose 3, 7 und 8 lesen wir auch noch etwas dazu. Wenn er ein Schaf darbringt als seine Opfergabe, so soll er es vor dem Herrn herzubringen. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Opfertieres legen und es schlachten vor dem Zelt der Zusammenkunft. Und die Söhne Aarons sollen sein Blut an den Altar sprengen ringsum. Ja, diese Schalen trugen dazu bei, wertvolles Blut, das die Sünde zudeckt, aufzufangen. Sie hatten daran Anteil als Tempelgeräte, dass der Mensch, der immer wieder sündigt, mit Gott wieder ja ins Reine kommen kann. Sie waren Blutschalen, ja, mit dem Segen eben für den Menschen. Aber nun nicht mehr. Das, was eingerichtet wurde zum Segen, wird in der Trübsal zum Fluch. Alle Menschen hätten ja Segen und Vergebung zugesprochen bekommen. Aber was bleibt übrig für den Mensch, der nicht will? Leider nur das Gericht. So wurde, was zum Segen gedacht wurde, zum Gericht. Aber Gott sei Dank nicht bei allen. Wir haben auch gelesen, dass nicht alle in der Trübsal von Satan überwunden wurden, sondern dass es auch Menschen gibt, die sogar bereit sind, wegen ihres Glaubens ja in den Tod zu gehen. Es sind die Märtyrer in den Versen 2 bis 4, die das Tier, den noch kommenden europäischen Diktator, überwunden haben. Diese sind während der Trübsal zum Glauben gekommen, und wie man oft hört, wenn jemand zum Glauben kommt, dass ihn das Bibellesen ja zum Lebensnotwendigen wird. Viele verschlingen dann dieses Buch, dieses kostbare Buch, das hier, geradezu. Und wir wissen, die Bibel ist ein Spiegel unserer schmutzigen Flecken. Das sagt uns Jakobus 1, 22. Und es ist ein Wasserbad des Wortes. Das sagt uns Epheser 5, 26. Davon spricht unser Vers in Kapitel 15, Vers 2, von einem Waschbecken, das zwischen dem Zelt der Zusammenkunft und dem Altar steht. Das können wir zu Hause nachlesen im 2. Mose 30, die Verse 18 bis 21. Die Priester mussten darin zuerst ihre Hände und Füße waschen, denn mit den Füßen schreitet man zur sündigen Tat und mit den Händen vollendet man die Sünde. Und so mussten sie sich zuerst mit diesem Wasser in diesem Becken reinigen, ja, um beim Eingang in das Zelt nicht zu sterben. Und dass es mit Feuer gemischt ist, rundet eben dieses Bild ab. Die Bibel deckt auf, was Sünde ist, um beim Bekennen unserer Schuld geben wir zu, dass wir gesündigt haben und dass wir dann danach alles daran setzen, diese Sünde nicht mehr zu tun. Und das nennt der Gläubige Selbstgericht. Das haben die Märtyrer gemacht. Sie sind bewusst nicht mehr den Weg der Welt oder des Diktators mitgegangen, sondern die haben sich ganz klar abgetrennt. Hat der Diktator verlangt, dass er angebetet wird, taten diese es nicht, auch wenn es sie das Leben gekostet hätte. Und so sehen wir die Märtyrer im Paradies nun stehen, am Waschbecken, und sie feiern Gottesdienst. Denn die beiden Lieder, das Lied Mose im 5. Mose 32 und das andere Lied, das Lied des Lammes in 2. Mose 15, beide wurden an einem Sabbat gesungen. Das Lied Mose schließt die universelle Geschichte Israels ein. Und das Lied des Lammes wurde das erste Mal gesungen, nachdem das Blut des ersten Passahlammes in Ägypten floss. Dann kam der Auszug aus Ägypten und danach die Wanderung durch das Rote Meer. Das ist 2. Mose Kapitel 12, 13 und 14. Und im 15. Kapitel sangen sie dann das Lied der Errettung, der Erlösung. Also diese Märtyrer gehören also zum Volk Israel und genießen nun die Verheißung, ja, der Sabbatruhe. Und noch weiteres haben wir gelesen in der Offenbarung 15, 5 und 7, dass 7 Priesterengel aus diesem Tempel herauskommen. Gerade aus dem Tempel, ja, die Hütte, ein Bild der Zusammenkunft, dort kommen sie heraus mit 7 Schalen des Gerichtes, des Grimmes Gottes. Dann weiter mit Vers 8. Und der Tempel wurde mit Rauch gefüllt von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht. Und niemand konnte in den Tempel eintreten, bis die 7 Plagen der 7 Engel vollendet waren. Ja, nur einmal in der Bibel finden wir so eine Begebenheit, noch einmal. Im 1. Könige 8, Vers 10. Das war bei der Einweihung des Salomonischen Tempels. Auch zu diesem Zeitpunkt konnte niemand in den Tempel oder geschweige denn nah an den Tempel herangehen. Und so verstehe ich das so, Gott wohnt ja in einem undurchdringenden Licht. Und keiner von uns wird Gott je in seiner absoluten Gottheit sehen können, außer der Herr Jesus. Aber dieser unsterbliche Gott mit seiner ewigen Macht kommt eben in diesen ersten Tempel, den Salomon gebaut hat. Und mit seiner Anwesenheit bestätigt er quasi diesen Tempel. Und nun ist Gott anwesend inmitten seines Volkes. Und auch in dieser Szene im Himmel ist Gott vollumfänglich anwesend. Er bestätigt das Gericht. Gott hat sich lange jetzt in der Gnade verherrlicht und nun verherrlicht er sich auch im Gericht. So kommen wir jetzt zu den Schalengerichten aus dem Kapitel 16. Es sind die letzten Wehen vor dem Kommen des Herrn Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit. Und mit der sechsten Schale wird der letzte große Krieg kommen, den der Herr Jesus beenden muss. Denn sonst würde sich die Menschheit komplett ausradieren. Und die Frauen wissen das, bei der Geburt sind es die schmerzhaftesten Wehen. Sie werden auch Presswehen genannt. Ich habe jetzt kurz mal eine Auflistung gemacht aus Matthäus 24, was sich da schon alles erfüllt hat. Einfach um zu zeigen, ja, in welchem Schwangerschaftsverlauf wir uns denn heute schon befinden. Also Matthäus 24. Erstens, der Herodes-Tempel wurde in Jerusalem ja, circa 70 nach Christus zerstört. Das ist Matthäus 24, 2. Dann Verführung durch falsche Messiasse für das Judentum, die den Messias ablehnen. Gilbert und Meyer haben fein säuberlich bis heute 51 Messiasse aufgeführt. Und es begann schon im Jahre 44 nach Christus und geht natürlich weiter, bis der Schlimmste kommt, eben der Antichrist. Das wäre dann die Verse 4 und 5 in Matthäus Evangelium. Hier würden jetzt noch Zeichen von dem Lukas Evangelium kommen, die die Verfolgung der Apostel aufzeigt. Aber ich will nur im Matthäus Evangelium bleiben. Diese beiden Zeichen waren noch nicht die Endzeitzeichen, aber die ich nun nenne schon. Dritter Punkt. Kriege und Kriegsgerüchte. Denn Nation gegen Nation und Königreich gegen Königreich werden sich erheben. Dieses Phänomen von Weltkriegen finden wir eben nur im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Das gab es vorher in der Geschichte noch nicht. Und 1914 bis 1918 war der Erste Weltkrieg. Und im Matthäus-Evangelium, diese lange Zeit des Abstands von Punkt 2 zu Punkt 3, wird in Matthäus 24, Vers 6 durch das Wort aber abgegrenzt. Ihr werdet aber von Kriegen hören. Zum Punkt 4, Hungersnöte. China, Russland, Indien, Afrika waren betroffen. Und Millionen sterben heute jährlich an Hunger. Und circa 1 Milliarde Menschen geht heute Abend hungrig ins Bett. Fünfter Punkt, Seuchen. Zum Beispiel spanische Grippe mit circa 50 bis 100 Millionen Toten. AIDS, Pocken, Masern und so weiter. Mit vielen Toten, alles im 20. Jahrhundert. Sechster Punkt, Erdbeben. Da gibt es Grafiken, die das eindeutig beweisen, dass die Erdbeben zugenommen haben und auch stärker geworden sind. Und so spricht dann das Matthäus-Evangelium in dem Vers 8 im 24. Kapitel. Dies alles aber ist der Anfang der Wehen. Und die Zeichen können wir weiterführen bis ja, zum Vers 14. Und wenn wir also die Wehen in Verbindung mit dem Ersten Weltkrieg setzen, so ist das gegenwärtige Zeitalter schon starke 100 Jahre in einer Geburtseinleitung. Ich habe mal das kurz verglichen, wie es bei Noah war. Damals rechnete Gott 120 Jahre mit den Menschen, bis dann die Flut kam und alle Seelen wegraff bis auf 8. So, am Ende der Geburt beginnen dann die schmerzhaftesten Stöße, die Presswehen. Offenbarung 16, die Verse 1 und 2. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel zu den 7 Engeln sagen: Geh hin und gieße die 7 Schalen des Grimmes Gottes auf die Erde aus. Und der Erste ging hin und goss seine Schale auf die Erde aus. Und es kam ein böses und schlimmes Geschwür an die Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Es ist bis heute ja noch nicht sicher, wie das Mahlzeichen gemacht wird. Es könnte ein Chip unter die Haut sein. Es könnte aber auch so eine farblose Tätowierung sein, die man nur mit bestimmtem Licht sieht. Aber durch diese Geschwüre werden die, die das Mahlzeichen angenommen haben, klar erkennbar sein. Lesen wir mal kurz, was es für einen Israeliten bedeuten würde, wenn ihn Gottes angefluchten Fluch wegen seines Ungehorsams treffen würde. 5. Mose 28, die Verse 27 und der Vers 35. Ich lasse euch kurz Zeit, um es aufzuschlagen. 5. Mose, Kapitel 28, der Vers 27 und der Vers 35. Der Herr wird dich schlagen mit den Geschwüren Ägyptens und mit Beulen und mit Krätze und mit Ausschlag. dass du nicht wirst geheilt werden können. Und der Vers 35, der Herr wird dich schlagen mit bösen Geschwüren an den Knien und an deinen Schenkeln, von deiner Fußsohle bis zum Scheitel, dass du nicht wirst geheilt werden können. Und bei der sechsten Plage in Ägypten lesen wir in dem Vers 11 aus 2. Mose 9, und die Wahrsagepriester vermochten nicht vor Mose zu stehen wegen der Geschwüre, denn die Geschwüre waren an den Wahrsagepriestern und an allen Ägyptern. Ja, das ist doch mal ein Offenbarwerden. Die waren alle so überzeugt von Europa und von dem Diktator, der noch kommen wird. Das ist der Weg, der wird alles zum Guten wenden. Aber nun wird das Hässliche nach außen gekehrt. Und es sieht doch wirklich gar nicht mehr so schön aus. Das ist eher eine Katastrophe mit diesen Geschwüren. 2. Timotheus 3, die Verse 8 und 9. In der Weise aber, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit, Menschen verdorben in der Gesinnung, unbewehrt hinsichtlich des Glaubens. Aber sie werden nicht weiter fortschreiten, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie auch von jenen es wurde. Übrigens haben sie diese Geschwüre immer noch bei der 5. Schale. Sie werden auch nicht weggehen. Offenbarung 16, der Vers 3. Der zweite goss seine Schale auf das Meer aus, und es wurde zu Blut, wie von einem Toten. Und jede lebendige Seele starb, alles, was in dem Meer war. Ich gehe davon aus, dass das, was hier steht, auch so passieren wird. Blut ins Meer und jede lebendige Seele stirbt. Und bei der ersten Plage in Ägypten, wo Mose mit seinem Stab auf das Wasser schlug, wurde das Wasser in Blut verwandelt. 2. Mose, Kapitel 7, Vers 18. Und die Fische, die im Strom sind, werden sterben. Und der Strom wird stinken. Und die Ägypter wird es ekeln, Wasser aus dem Strom zu trinken. Wisst ihr, 71% der Erde ist von Wasser bedeckt. Meere, die Land umgeben. Und wenn alles so ekelhaft stinkt, da möchte ich nicht gerade an der Küste wohnen. Übler Geruch ist etwas sehr Unangenehmes und jeder möchte doch diesem üblen Geruch entgehen. Ich musste letzte Woche meine Biotonne putzen. Ich kann euch recht herzlich mal einladen, das für mich zu übernehmen. Ich mache es nicht gern. Stinkt echt. Geistlich haben wir bisher Unreinheit gesehen, Verdorbenheit gesehen. Ja, und die Geschwüre drücken das auch deutlich aus. Und das Meer, was ja auch ein Bild für die Nationen ist, auf die Nationen hinweist, zeigt, wie geistlich tot diese alle doch sind. Weiter mit den Versen 4 bis 7. Und der dritte goss seine Schale auf die Ströme und auf die Wasserquellen aus, und sie wurden zu Blut. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen, du bist gerecht, der da ist und der da war, der Heilige, dass du so gerichtet hast. Denn Blut von Heiligen und Propheten haben sie vergossen, und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben. Sie sind es wert. Und ich hörte den Altar sagen, ja, Herr, Gott Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Also jetzt trifft es auch das Wasser auf der Erde. Quellen für Trinkwasser und Wasser, mit dem man sich auch vor Schmutz waschen kann. Denn Wasser hat ja eine reinigende Wirkung. Das biblische Wort, was auch als eine Quelle angesehen wird, eine geistliche Quelle, aus dem der Mensch trinkt, und für ihn zum Lebensspender wird und dadurch wird sein Mund zu einer Quelle der Gerechtigkeit, aus der auch dann sein Gegenüber trinken kann und dadurch auch erfrischt wird. Das könnt ihr mal in Sprüche lesen, in Kapitel 10 und 14. Dies alles wird versiegen. Aber aus der Sichtweise eines gottdienenden Engels, hier ein Engel, der Macht hat über das Element Wasser, ja, der sagt, dieses Gericht ist hundertprozentig korrekt. Es trifft genau die, die es treffen soll. Und das lässt ihn Gott verherrlichen und anbeten. Die Verse 8 und 9. Und der vierte goss seine Schale auf die Sonne aus. Und es wurde ihr gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. Und die Menschen wurden von großer Hitze versengt. Und sie lästerten den Namen Gottes, der die Gewalt über die Plagen hat, und taten nicht Buße, ihm Ehre zu geben. Ja, der Schöpfergott hat alles erschaffen, dass es zum Segen für den Menschen ist. Er hat die Erde genau in den Abstand zur Sonne gestellt. Und die Sonne geht auf, das wissen wir alle, über Gerechte und Ungerechte. Und bei angenehmen Temperaturen bringt der Sonnenschein Lebensfreude und lässt die Natur wachsen. Für den Gerechten und für den Ungerechten. Und beide sind Nutznießer dieser Schöpfung. Aber bei zu viel Hitze verdorrt alles. Das haben wir im letzten Sommer 2018 kennengelernt. Und ich kann mich noch an den Sommer 2003 erinnern. Tagsüber, so ähnlich wie heute, Temperaturen über 40 Grad, noch viel schlimmer. Und nachts kaum Abkühlung. Und die im Süden, Italien, Spanien, bei denen war es noch viel schlimmer. Die hatten nachts keinen Schlaf gefunden. Das hat sie richtig, ja, geplagt. Und wie schön ist es dann, wenn man sich mit einer kalten Dusche abkühlen kann. Aber das fällt wahrscheinlich flach. Vier Schalen sind bisher ausgegossen und haben das Leben auf der Erde echt unerträglich gemacht. Und es ist ja so, sie wissen, aus welcher Richtung das Gericht kommt. Trotzdem lästern sie immer noch den Namen Gottes. Ich habe da mal eine Stelle rausgesucht aus Hebräer 6, die Verse 4 bis 8. Hebräer 6, 4 bis 8. Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie den Sohn Gottes für sich selbst gekreuzigt und ihn zur Schau stellen. Denn das Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt für denjenigen, um deren Willen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbewehrt und dem Fluch nahe, und sein Ende ist die Verbrennung. Speziell unser Abendland, Europa, Deutschland, hat sich seit der 68er-Bewegung regelrecht von Gott weggedreht. Und glaubt heute an Freiheit und an Evolution. Die Bibel spielt bei ihnen keine Rolle mehr. Und persönliche Schuld und Sünde gibt es auch nur, wenn man mal zu viel Sahnetorte isst. Ja, was ist das Ende davon? Sie wollen keine Buße tun. Und sie können auch keine Buße mehr tun. Denn Gott leitet sie nicht mehr zur Buße. Offenbarung 16, 10 und 12. Und der fünfte goss seine Schale auf den Thron des Tieres aus, und sein Reich wurde verfinstert, und sie zerbissen ihre Zungen wegen der Qual. Und sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Qualen und wegen ihrer Geschwüre. Also sie haben immer noch diese Geschwüre. Und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Und der Sechste goss seine Schale auf den großen Strom, den Euphrat, aus, und seine Wasser versiegten, damit der Weg der Könige bereitet würde, die von Sonnenaufgang her kommen. Ja, nach dem literarischen Stil des Buches der Offenbarung kommt nach der sechsten Schale immer eine Hintergrundprophetie. Und die lesen wir in den Versen 13 bis 16. Es ist dann insgesamt die sechste Hintergrundprophetie in der Offenbarung und sie erklärt uns eigentlich Hintergründe zu der sechsten Schale. Also die Verse 13 bis 16. Und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, wie Frösche. Denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, die zu den Königen des ganzen Erdkreises ausgehen, um sie zu versammeln zu dem Krieg des großen Tages Gottes, des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb, glückselig, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt einhergehe und man seine Schande sehe. Und er versammelt sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmageddon heißt. Die sechste Schale ermöglicht quasi ja nun den Crash, das Aufeinandertreffen dieser Kriegsheere. Und zwar der Orient mit seiner riesigen Armee, die wie Heuschrecken sind, das haben wir im Joel-Buch beschrieben. Dann die Armee der Könige, das ist Mehrzahl, vom Sonnenaufgang her. Und dann noch die Armee des wiedererstandenen Römischen Reiches, das westliche Reich. Das ist eine riesige Armee, riesige Massen von Menschen, mehr als Millionen, zig Millionen. Und für das letzte Reich braucht es noch so quasi eine Anschubhilfe. Und das, obwohl sie ja einen Verteidigungsbund mit Israel von 7 Jahren haben. Aber durch dieses dämonische Zureden mit Zeichen durch den Satan, dem Drachen, dem europäischen Diktator, dem Tier und von dem Antichrist, der ja auch der falsche Prophet ist. Diese dämonischen Geister, ja wie Frösche, gehen aus zu diesem Zehnergremium, das sich noch bilden wird in Europa. Und die haben auch Macht wie Könige dann. Und diese Dämonen werden gelingen haben in ihrer Überredungskunst. So treffen dann die Armeen in diesem Hinterland von Haifa aufeinander, in der Ebene Israel. Das ist ganz in der Nähe von Haifa und in Haifa liegt der größte Militärhafen von Israel. Ja, und dann geht's los mit dem Dritten Weltkrieg, der die ganze Erde in Angst und wirklichen Schrecken versetzen wird. Es sind ja heute Waffen vorhanden, die ein irres Potenzial der Vernichtung haben. Aber was werden die alle überrascht sein und erschreckt sein? Dieser Jesus lebt doch. Hatten doch diese religiösen Spinner recht mit ihrer Behauptung, dass er zurückkommt. Und wie er zurückkommt, der Herr der Herrlichkeiten, denn er kommt mit den Seinen, mit seinen Heiligen. Das können wir im 2. Thessalonicher 1, die Verse 7 und 10 lesen. Und dann wird er in verschiedenen Phasen alle Kriege weltweit, das steht im Psalm 46, 10, beenden. Die Verse 17 bis 21. Und der Siebte goss seine Schale in die Luft aus. Und es kam eine laute Stimme aus dem Tempel hervor, von dem Thron her, die sprach, es ist geschehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner. Und ein großes Erdbeben geschah, wie es nicht geschehen ist, seitdem die Menschen auf der Erde waren. Solch ein Erdbeben, so groß. Und die große Stadt wurde in drei Teile geteilt, und die Städte der Nationen fielen. Und Babylon, die Große, kam ins Gedächtnis vor Gott, dass ihr der Kelch des Weines, des Grimmes, seines Zornes gegeben werde. Und jede Insel entfloh, und Berge wurden nicht gefunden. Und große Hagelsteine, wie ein Talent schwer, also 34 Kilo, das ist schon schwer, fallen aus dem Himmel auf die Menschen herab. Und die Menschen lästerten Gott wegen der Plagen des Hagels, denn seine Plage war oder ist sehr groß. Zwei große Erdbeben habe ich bisher auf erschreckende Weise miterlebt. Dezember 2004 das Erdbeben mit einer Stärke von 9,1 vor Indonesien und dann mit dem Tsunami, wo ca. 230.000 Menschen das Leben gekostet hat. Das war für mich so eindrücklich, weil ich eben im Jahr 2003 gläubig wurde. Und ich wusste damals schon, dass Erdbeben ein Zeichen der Endzeit sind, dass es mit Endzeit zu tun hatte. Und das zweite, das war das vor Japan mit einer Stärke von 9. Das hat Japan um 2 Meter verrückt. Laut Wikipedia gibt es eine Richterskala, die bei der Stärke 10 plus endet. Und alles, was über 10 plus ist, wird als eine globale Katastrophe eingeteilt. Und so ein Erdbeben hatten wir tatsächlich bisher noch nicht. Und diese Skalenende liegt bei einem Wert von 10,6 und entsprechend der Annahme, dass bei diesem Wert die Erdkruste vollständig auseinanderbrechen müsste. Ja, sowas wird es dann wohl sein. Global. Denn alle Städte der Nationen werden fallen. Und die große Stadt, und ich denke, das meint dann Rom, das hier ein Synonym für Babylon ist, wird es ganz fürchterlich treffen. Denn Babylon, die Große, wird wieder in den Fokus gestellt und wird dann danach in den Kapitel 18 als Frau mit religiöser Macht und im Kapitel 19 als eine Stadt mit politischer und wirtschaftlicher Kraft endlich mal erklärt. Ja, große Hagelsteine werden dann den Rest geben. Also wenn es uns so schlecht gehen würde, wir würden doch eigentlich beten. Aber das tun diese nicht, weil der Spötter oder der Lästerer, der hasst es, mit Gott zu tun haben zu müssen. Und er will es auch gar nicht. So, seid ihr noch wach? Gut. Jetzt kommen wir zum Schlusspunkt, über den ich einmal am Anfang schon gesprochen habe. Der beginnt noch einmal mit Schalen. Diese Schalen waren aus Gold oder aus Silber. Gold war unter anderen Materialien ein erheblicher Bestandteil im Tempel. Und vieles im Tempel ist ein geistliches Bild, das auf den Herrn Jesus Christus hindeutet. Diese Tempelgeräte aus Gold sind geistliche Reichtümer, die man im Herrn Jesus finden kann. Zum Beispiel die Lade, die war aus Akazienholz, stellt den Menschen Jesu Christi dar und übergoldet, was seine Gottheit darstellt. Und im Sendschreiben der Offenbarung 3, Vers 18, spricht der Herr Jesus zu Laodicea und sagt: Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, damit du reich wirst. Wer kennt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter noch nicht? Mal Hand auf. Oh, alle, super. Das steht im Lukas 10, die Verse 25 bis 38. Wenn ihr wollt, schlagt es mal auf. Lukas 10. Das Lukas-Evangelium ist ja in zwei große Teile eingeteilt. Der erste Teil endet bei Lukas 59. Der Sohn Jesus kommt in die Welt. Und der zweite Teil beginnt dann nach diesem Vers oder mit dem Vers 51. Den lese ich geschwind. Es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllte, dass er sein Angesicht feststellte, nach Jerusalem zu gehen. Ab diesem Zeitpunkt war sein Fokus auf Jerusalem. Und der Sohn geht aus der Welt über Jerusalem zurück in die Herrlichkeit des Himmels. Und auf der Reise nach Jerusalem, gerade in diesem zweiten Teil, kommt nun dieses Gleichnis vor. Da kam ein Spezialist für Gesetzesfragen zu Jesus und wollte wissen, was kann ich tun, um ewiges Leben zu erben? Der Herr fragte ihn, was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Und er antwortete dann in den Versen 27 und 28. Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deine Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tue dies und du wirst leben. Weil das steht ja schon in 3. Mose 18,5, wer die Satzungen hält, lebt. Wir Menschen sind aber schon eigenartig. Wenn uns so eine Bibelstelle nicht so ganz zusagt, versuchen wir so lange daran rumzudrehen, bis sie uns angenehm ist. Darum der nächste Vers, der Vers 29. Da er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus, wer ist mein Nächster? Und dann antwortete der Herr mit dem Gleichnis des barmherzigen Samariters. Da gingen doch du oder ich den gefährlichen Weg von dieser hohen Stadt des Friedens, der Sicherheit, Jerusalem, in diese geistliche Tiefe nach Jericho hinab. Und wie lange haben wir doch gedacht, unser Weg, den wir uns selber ausgesucht haben, ist gut, ein Top-Weg. Im Gleichnis meint es damit diesen Gesetzeslehrer. Aber wie oft auf diesem Weg haben wir doch richtig Schläge, Not, Kummer, Leid, Schmerzen abbekommen, bis wir halb tot waren. So versetzt uns Satan, der Räuber unseres Lebens, weil er uns hasst, einen Schlag nach dem anderen. Der Priester und der Levit, beide, die das Gesetz vertreten, konnten leider auch nicht helfen. Alles Religiöse versagt, was Errettung angeht. Und dann kam der Samariter. Er war innerlich bewegt. Das hatten wir heute Morgen in der ersten Stunde auch schon eine Stelle davon. Wenn man alle 11 Stellen im Neuen Testament liest, in denen innerlich bewegt vorkommt, wirst du erkennen, dass es immer um den Herrn Jesus geht, der innerlich bewegt war. Ich lese jetzt mal die Verse 30 bis 35 im 10. Kapitel in Lukas. Jesus erwiderte und sprach, ein gewisser Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihn Schläge versetzten und weggingen und ihn halb tot liegen ließen. Von ungefähr aber ging ein gewisser Priester jenen Weg hinab, und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber auch ein Levit, der an den Ort gelangte. Er kam und sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein gewisser Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm und sah. Und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu, verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Tag zog er 2 Dinar heraus und gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn, und was irgend du dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Es braucht den Herrn Jesus, der auf der Reise ist und uns dabei begegnet. Er allein kann unsere Wunden verbinden. Er kann Öl und Wein auf unsere Wunden gießen, was ein Bild des Heiligen Geistes und seines Blutes ist. Er kann uns in die Herberge bringen, in seine Gemeinde bringen. Und dort wird man dann versorgt, um Heilung von den Schlägen des Feindes zu erfahren. Und er gab dort extra 2 Denar ab. Das sind Gaben der Gemeinde für seelsorgerische und praktische Aufgaben, die bei dieser Genesung hilfreich sind. Und das verwaltet die Gemeinde bis heute. Und ich will dir damit sagen, wenn du immer noch auf diesem Weg nach Jericho, wie dieser gewisse Mensch bist, in diesem Gleichnis, dann brauchst du die Begegnung mit Jesus. Nur er kann dich erretten. Der letzte Vers für heute, dann haben wir es geschafft. 1. Petrus 1, die Verse 18 und 19. Indem ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Amen.